Also der Titel heute dieser Predigt ist eine frohmachende Botschaft. Und das passt mir gerade ins Konzept, weil ich habe heute auch schon eine frohmachende E-Mail bekommen. Da hat jemand meinen YouTube-Kanal geliked oder einfach einen Kommentar dazu geschrieben. Und zwar zu der Predigt, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Ich habe eigentlich das Kommentieren ausgeschaltet, aber scheinbar bei einigen doch nicht. Und dann hat der gute Mann oder Frau, ich weiß es nicht, zugeschrieben, wohl der beste Bibelvortrag im deutschsprachigen Raum zum Thema geben. Ich danke Ihnen. Und das hat mich sehr gefreut heute. Man kriegt selten eine Rückmeldung irgendwo, aber das war richtig gut. Da habe ich mich heute früh schon gefreut. Und ich denke, ja, eine frohmachende Botschaft ist eine frohmachende Botschaft. Das Evangelium ist richtig gut. Und die Christenheit ist ja mit dem Zehnten und dem ganzen Druck da so, naja, in die Ecke des Gesetzes gerückt worden, was nicht gut ist. Geben ist richtig und geben ist gut, aber mit einem fröhlichen, freiwilligen Herzen und nicht mit einem Zwang oder aus Gesetz. Das funktioniert nämlich nicht so richtig, aber mit Freigebigkeit, so wie es im Herzen ist, ist es okay. Und der hat es da gehört und hat sich darüber gefreut, weil meistens wird er da ganz was anderes gelehrt in christlichen Kreisen. Okay. Er wollte ich nur einwenden, weil es mich gefreut hat. Die frohmachende Botschaft ist unser Evangelium. Und wir sollen uns natürlich über so eine Botschaft des Evangeliums freuen. So ähnlich wie der Psalmist im Psalm 119, Vers 162 schreibt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Und der hat sich so gefreut über das Wort Gottes wie einer, der irgendwo Krieg gewonnen hat oder irgendwie einfach große Beute gemacht hat oder auf der Jagd oder keine Ahnung wo. Und da hat man sich da früher auch drüber gefreut, so wie man sich heute vielleicht freut, wenn man ein gutes Geschäft macht oder in der Lotterie gewinnt, ist ja egal. Und so, und wie viel, eigentlich noch mehr sollen wir uns freuen über dieses Evangelium, über die Botschaft der Gnade Gottes und natürlich auch über die Verheißungen, die uns in der Bibel geschenkt sind. Und denkt dran, Verheißungen heißt ja Versprechen. Es ist Verheißungen, es ist ein bisschen so ein religiöses Wort. Es ist tatsächlich alles, was da drin ist, Versprechen, ein Versprechen Gottes an die, die ihm glauben. Und wir sind beschenkt worden mit diesem Evangelium, mit Gnade. Das sagt uns Römer 5,17, so ein Schlüsselvers der Schrift. Da schreibt der Paulus, wir, welche den Überfluss der Gnade und die Gabe oder das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen. Also wir wurden beschenkt, aus Gnade hat uns Jesus seine eigene Gerechtigkeit geschenkt. Seine Stellung, sein Zustand der Sündlosigkeit, der Vollkommenheit, der Unsträflichkeit. So wie wir es ja letztes Mal schon in der Predigt gehört haben, dass wir tadellos, unsträflich vor Gott hingestellt sind durch Jesus, weil wir eben seine Stellung haben. Und wenn jemand meint, mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem Gutsein könnte er punkten, dann hat er halt das Pech, dass er leer ausgeht. Da ist er ungefähr auf der Ebene vom Bruder des verlorenen Sohnes. Der hat sich dann hinterher noch beschwert, weil er nichts abgekriegt hat. Aber der verlorene Sohn hat sich nicht auf seine eigenen Werke verlassen, sondern hat Gnade einfach bekommen vom Papa. Also, und wir haben ja letztes Mal gehört, dass diese Gerechtigkeit, die uns da geschenkt wurde, die uns übertragen wurde von Jesus durch den Glauben, dass die Frucht bringt, dass die was bewirkt, dass die positive Auswirkungen auf dein Leben hat, dass die Erlösung dir gebracht hat, ein ewiges Leben, den Segen hier und auch im kommenden Zeitalter, heißt es mal, dass wir in ihm zu Gottes Fülle an Segnungen gelangt sind. Das dürfen wir uns immer wieder vor Augen malen und dann sehen wir, wie wichtig und wie großartig diese Gerechtigkeit ist. Und vor allem immer wieder wissen, es ist niemals deine eigene Gerechtigkeit, sondern es ist die von Jesus und die ist dir geschenkt worden und ist so gültig, als wäre sie deine eigene. Also musst du wissen, dass da nicht irgendwo noch 1% Verdammnis drinsteckt. Die musst du losbringen. Gerechtigkeit von Jesus ist 100% gerecht, weil Jesus 100% gerecht war. Deshalb. Weil wenn du nach deiner gehst, da findest du immer wieder ein paar Prozente von Ungerechtigkeit und von Verdammnis. Oder vielleicht findest du auch mehr Prozente in deiner eigenen Gerechtigkeit. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du viel Prozent Ungerechtigkeit findest, weil da merkst du eher, dass du Gnade brauchst. Die Leute, die meinen, ja, bin ich eh schon ziemlich gut, die glauben, ich brauche ja die Gnade nicht. Sie glauben, ich komme ja mit meiner Gerechtigkeit, mit meinem Gutsein schon ziemlich weit. Aber das ist genau der große Trugschluss des Ganzen. Und auf dieser Ebene hat sich die Religion angesiedelt. Aber das ist ein riesiger Trugschluss. Das ist, ja, unterm Strich ist das Beschiss. Beschiss an den Menschen. Wir müssen auf Jesus schauen, auf sein Opfer. Das bringt uns die 100%. Und diese Gerechtigkeit kam durch diese sogenannte Wiedergeburt, durch dieses wieder mit Gott in Verbindung kommen, wieder lebendig geworden zu sein, wieder einfach mit ihm in der Verbindung. Und die göttliche Natur ist dadurch in unseren Geist gekommen, als sein Geist in uns wieder Leben geweckt hat. Darum haben wir ja ewiges Leben. Und wir wissen, Gott ist 100% gerecht. Und diese 100% Gerechtigkeit ist auch in uns durch eben diese Wiedergeburt. Diese Gerechtigkeit bringt Frucht hervor. Und das Einzige, was du und ich, was die Christen dazu tun müssen, ist, dass sie das akzeptieren und dass sie damit einstimmen, dass sie das wirken lassen, dass sie aufhören mit eigenen sogenannten Bußleistungen, versuchen, besser zu werden, sich selber zu verbessern, dass sie das aufhören. Das klingt zwar momentan so, oh, dann wird das überhaupt nichts mit mir, aber da ist das ein falscher Gedankengang. Doch, weil dann der Geist den Raum kriegt, von innen heraus sein Werk zu tun. Und das wird dich wirklich nachhaltig verbessern und verändern in deinem Werk und deinem Wesen, in deinem Denken, Fühlen, Handeln und rundherum. Denn es geht von innen aus, vom Geist. Der Geist ist wieder mit Gott in Verbindung, weil das ist die Ebene, Gott ist Geist und deshalb muss auch dein Geist mit ihm in Verbindung sein. Und von dort aus breitet sich die Gerechtigkeit aus in deine Seele und auch in deinen Körper. Das heißt, in die Kammern deines Leibes. Du denkst dir vielleicht, Kammern meines Leibes, was sind denn da Kammern? Aber da sind die einzelnen Teile oder Organe gemeint. Und es ist auch in der Bibel beschrieben, im Sprüche 20,27, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, durchforscht alle Kammern des Leibes. Also, wenn dein Geist durch die Wiedergeburt wieder in Verbindung ist mit Gott, wenn dieser Lebensfluss wieder in Gang gekommen ist, dann fließt diese Kraft und dieses Licht auch in die Kammern deines Leibes und erleuchten sie. Es hat zwangsläufig die Folge, dass da Licht hineinkommt, weil Licht oder Leuchte einfach Licht bringt. Okay, also unser wiedergeborener Geist ist die Leuchte. Und der bringt das Licht in die Kammern deines Leibes. Und zwangsläufig verschwindet die Finsternis, wenn Licht kommt. Jesus sagte mal zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Das kann man jetzt ein bisschen besser verstehen, wenn man das von der Seite betrachtet. Weil sein Geist in uns Licht eingeschaltet hat. Und die Gnade ist am Werk und sie bringt dieses Licht überall hin, wenn du sie fließen lässt. Solange du mit eigenen Leistungen und Willen und Versuchen, das selber zu handeln versuchst, ist es irgendwo blockiert, was der Geist tun will. Wenn du ihm aber die Erlaubnis gibst, ihm das sagst, Herr, mach du es in mir, ich nehme mich zurück, weil es ist dein Werk in mir und nicht meins, dann wirst du merken, von innen heraus wird sich was verändern. Aber es ist ein Prozess und es dauert vielleicht eine Zeit lang. Und manchmal meint man, da tut sich gar nichts. Ist aber Irrtum, weil auf einmal kommt der Tag, wo plötzlich, zack, hey, jetzt ist es durchgebrochen. Jetzt bin ich tatsächlich an dem Punkt verändert. Ich bin vielleicht nicht mehr so schnell auf 180, muss mich nicht mehr gleich ärgern, wie ich sehe, pipapo. Dann merkst du plötzlich, aha, jetzt hat der Geist etwas von innen heraus verändert. Und vorher hast du dich ewig bemüht, dich nicht zu ärgern. Und jetzt mal, wenn die Situation gekommen ist, hast du dich wieder geärgert. Und dann hast du dich geärgert, weil du dich geärgert hast. Teufelskreis. Also der Heilige Geist ist ja nicht umsonst da. Diese Gerechtigkeit Gottes bewirkt nämlich einen Gerechtigkeitssinn in uns. Wir bekommen nach und nach ein Gespür für uns, was ist gerecht und was ist ungerecht. Was ist jetzt das Gute, das Liebevolle oder was ist schlecht in der Situation. Und das kommt von innen heraus, nicht weil es irgendwo am Papier steht, sondern der Geist in dir ist die Leuchte. Der Geist in dir ist das, wo die Bibel sagt, der Geist der Wahrheit. Und auf das bauen wir. Und daraus entsteht auch eine gerechtere Denkweise und eine gerechtere Sichtweise der Dinge. und folglich dann auch natürlich ein gerechteres Handeln. Wo du früher vielleicht 1000 Mal schon falsch gehandelt hast, Fehler gemacht hast, dumme Dinge gemacht hast, merkst du plötzlich von innen her, hoppla, das ist ja gar nicht mehr das, was richtig ist. Und das will ich also vielleicht gar nicht mehr so sehr. Und das vergeht die Lust an den schlechten Dingen. Weil der Geist Gottes, der Gerechte, der Heilige, der Mächtige in dir die Oberhand gewinnt. Und er soll auch die Oberhand gewinnen. Dann wird es alles mehr und mehr sichtbar, dass du ein Gerechter und ein Heiliger bist. Und dieser Vorgang, der nennt sich biblisch gesehen Heiligung. Und Heiligung ist eine wichtige Sache. Also der Herr hat dich heilig gemacht und Heiligung ist es, dass du dann auch dementsprechend verändert wirst in einen heiligen Lebensstil, ja, Lebensstil, so kann man es sagen. Und dieser Heiligung sollen wir nachjagen, schreibt die Bibel in Hebräer 12, 14. Jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also dem Frieden soll man nachjagen, aber auch der Heiligung. Nachjagen, ja, da ist schon ein bisschen Druck dahinter. Wir sollen nicht bloß Däumchen drehen, sondern wir sollen es wirklich auch wollen. Aber eben nicht in dem Sinn, dass wir es selber wieder versuchen, sondern in dem Sinn, dass wir zu unserem Jesus gehen und sagen, Herr, mach du es, bring es hervor, verändere mich. Egal was kostet, egal was schlecht oder gut ist, mach du das aus mir, was du dir für mich vorgestellt hast. Und er wird es tun. Aber das ist das Nachjagen. Und nach entsteht einfach Veränderung. Es entsteht ein Wandel im Geist, wie die Bibel das nennt. Und dieser Wandel im Geist, das kannst du im Galater 5, 16 und 17 nachlesen, gibt der Sünde und dem Bösen immer weniger Raum. Also wenn wir im Geist wandeln, werden wir die Begierde, also die Sünde, nicht tun, schreibt Galater 5, 16. Das ist zwar ein Kampf, wenn du Vers 17 weiterliest, das Fleisch und der Geist, die kämpfen gegeneinander, aber umso mehr, wie du im Geist wandelst, umso mehr wird auch der Geist die Oberhand bekommen und umso weniger wird das Fleisch mit ihren Begierden und Sünden tun nicht mehr die Oberhand bekommen und du wirst dich nicht mehr nach dem Fleisch richten, sondern nach dem Geist. Das Fleisch möchte sich ärgern, der Geist möchte im Frieden sein. Das ist mal ein kleines Beispiel. Aber die Lösung letztendlich ist der Wandel im Bereich des Geistes, weil es mit eigenen Werken im Fleisch einfach nicht funktioniert. Ich kenne Christen, die probieren schon seit 30 Jahren immer wieder, wo wir noch überall Buße tun müssen und wo wir noch überall. Und unterm Strich ist es wie, ja, da haben wir gesagt, wie ein Schaukelstuhl. Ein bisschen vorwärts, ein bisschen rückwärts, aber kommt nicht vom Fleck. Oder kannst du es auch vergleichen mit den Israeliten beim 40 Jahre um den Berg Sinai zu marschieren in der Wüste. Unterm Strich sind sie 40 Jahre marschiert und sind doch nicht weitergekommen. So ist jemand, der versucht, mit eigenen Leistungen sein Leben gottgefällig zu gestalten und zu verändern und besser zu machen, um Gerechtigkeit zu erlangen. Also wir haben die Gerechtigkeit von Gott geschenkt bekommen und das ist eine frohmachende Botschaft, das nimmt den Druck von dir. Ja, die Religion und das Gesetz übt Druck aus. Du musst und du darfst nicht und du sollst. Und ja, wie wir vorhin gesagt haben, mit dem Zehnten geben, du musst geben, weil wenn du das nicht abdrückst, den 10% von deinem Gehalt, dann wirst du nicht gesegnet sein. Ja, ich gebe zu, ich habe das früher auch so gemacht und so geglaubt, bis ich dann gemerkt habe, irgendwo ist es eigentlich neutestamentlich gar nicht mehr so richtig, sondern fröhlicher Geber. So, wie man es sich im Herzen vorgenommen hat. Das heißt jetzt nicht, dass man sagen soll, ja, dann brauche ich gar nichts geben. Na, brauchen tust du nicht, aber natürlich sollst du das Werk des Herrn dementsprechend auch unterstützen. Dann ist es schon richtig und dann wirst du auch einen Segen dafür ernten. Das ist auch klar. Aber eben ohne diesen Druck, dann ist es eine Freiwilligkeit. Der Paulus hat einmal gesagt, die Leute sollen zurücklegen am ersten Tag der Woche, dass dann bei Sammlungen schon was da ist, dass man nicht dann erst wieder anfangen soll zum Sparen. Aber da schreibt er eben dazu, so wie jeder gedeihen hat. So wie jeder gedeihen hat. Nicht wie das Gebot sagt, du musst aber den Zehnten geben. Sondern wenn du gedeihen hast, kannst du gut was zurücklegen. Und wenn du nicht gedeihen hast, dann eben einfach nicht so viel. So ist es richtig gedacht und richtig und gut. Okay, also, wieder zurück zu unserem Thema, jetzt sind wir abgewichen. Die Lehre über unsere Rechtfertigung aus Glauben ist das A und O, weil diese Rechtfertigung, diese Gerechtigkeit einfach Frucht bringt, weil sie Veränderung bringt in deinem Leben, weil sie Segen bringt in deinem Leben. Vielleicht sagst du, na, der Hans predigt immer das Gleiche, aber mir ist es einfach so sehr wichtig, weil erstens möchte ich, dass wir alle Gesegnete sind und zweitens möchte ich, dass der Druck von uns weggenommen wird. Der Druck, der über Jahrzehnte auf die Christen ausgeübt wurde von Geboten und Gesetzen und was du tun musst, damit Gott irgendwie, das muss alles weg. Und dass die ganzen Zweifel und Lügengedanken unserer Herzen gereinigt werden. Dass die Herzen davon gewaschen werden durch diese Wahrheiten, durch das Wasserbad im Wort, wie die Schrift sagt. Denn die Wahrheit macht frei und die Unwahrheit, die Lüge würde binden. Wir wollen aber frei sein und nicht Gebundene und nicht Geknechtete, sondern wir sollen ein fröhliches Gottesvolk sein. Leute, die sich freuen über das Evangelium wie einer, der große Beute gemacht hat. Also, du und ich, wir Glaubenden, wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Person. Genauso wie Jesus, als er am Kreuz hing, die Sünde in Person war. Er hat unseren Platz eingenommen. Und unser Platz war unangenehm. Unser Platz hat uns den Tod, hätte uns den Tod gebracht. Ja, den Tod am Kreuz, die Strafe für die Sünde, hätte uns das alles eingebracht. Aber diesen Platz hat Jesus übernommen und hat uns seinen bekommen. Den Platz der Herrlichkeit, der Gnade und des Friedens mit Gott. Das ist eine wunderbare Sache. Ich habe da eine Unterüberschrift in dieser Lehre. Und das heißt, mit uns ist was Großartiges passiert. Großartiges ist mit dir passiert, als du wiedergeboren wurdest. Weißt du das? Dass Großartiges passiert ist. Wir sind durch und durch gerecht gemacht. Heilig, tadellos, unsträflich. Er hat uns begnadigt. Er hat uns vollkommen gerecht gemacht. Durch und durch. Durch und durch. Das ist deine Stellung in Christus, weil du hast seine. Und Jesus war durch und durch gerecht. So bist auch du jetzt durch und durch gerecht. Und Jesus war der geliebte Sohn, wie der Vater ihm oft bezeugt hat. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Ja, jetzt bist du auch ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter und Gott hat Wohlgefallen an dir. Weil durch das Opfer Jesu bist du versöhnt worden. Da hat Versöhnung stattgefunden. Ein Versöhnungsopfer hat Jesus gebracht. Und das macht den Unterschied der ganzen Sache. Der Schuldschein, die Anklageschrift, das Gesetz, dieser Druck, dieses Joch, diese Last, sie ist beseitigt. Denk an Römer 10, 4. Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Jedem. Wenn du zu diesem jeden Glaubenden gehörst, dann ist für dich das Gesetz zu Ende. Dieses Zeitalter des Gesetzes ist damals schon abgeschlossen worden. Ein neues Zeitalter ist gekommen. Ein Zeitalter der Gerechtigkeit. Ein Zeitalter der Gnade ist gekommen. Oder ein Zeitalter des Glaubens. Neues ist geworden. Und es steht einfach nichts mehr zwischen dir und Gott. Da musst du viel drüber nachdenken und immer wieder das hochhalten. Und wenn eine Anklage kommt, wenn Verdammnis kommt, wenn ein Gefühl kommt, du bist doch noch nicht ganz so perfekt, wie du vielleicht sein solltest und Gott hat ein Problem mit dir und deshalb segnet er dich nicht oder sonst was, dann sind das Lügen und dann stehst du auf und nimm diese Wahrheit, dass nichts mehr dazwischen steht, weil das Opfer gebracht wurde und weil du Jesu Position eingenommen hast. Dann wird dir das immer mehr offenbar und es hört auf, dass du immer wieder in eine Verdammnisecke gedrängt wirst. Also Gottes herrlicher Segen kann ungehindert zu dir fließen, aber das muss uns immer mehr offenbar werden im Glauben, damit es auch dann die letzte Hürde in unserem Herzen noch überwindet und der Segen auch tatsächlich in dein Leben hineinfließt, dass sich der Segen auch manifestiert. Es ist Fakt. Es ist kein Hindernis mehr da zwischen Gott und dir. Weil Jesus hat dich versöhnt mit Gott. Der strafende Gott ist vielleicht für jemand anderen, der nicht gläubig ist und Böses tut. Aber für dich und für mich ist es unser liebender Papa. Jesus hat alles, was da dazwischen war, beseitigt. Auch diese Sünde von Adam her, die wir mitgeerbt hatten, sie ist beseitigt. Das Lamm Gottes, das heißt, das Lamm, das Gott, das Opfer, das Gott gebracht hat, hat es weggenommen. Und weil diese Hindernisse beseitigt sind, fließt auch dauernd seine Kraft und seine Liebe und seine Herrlichkeit zu uns. Da ist immer Nachschub. Wir haben mit Jesus vom Baum des Lebens gegessen. Darum haben wir ewiges Leben bekommen. Also wir stecken nicht mehr irgendwo in der Schiene, ja, wir sterben und dann werden wir gerichtet und dann werden wir verurteilt und dann muss noch in ein Fegefeuer, wie die Kirche das gesagt hat und so weiter. Ist alles Irrtum, Blödsinn. Wir sind versöhnt, wir sind gerechtfertigt, uns ist vergeben. Wir haben unseren Papa Gott, also der liebe Gott, ist wirklich der liebe Gott für uns. Und aus seiner Fülle dürfen wir immer empfangen. Einer nach dem anderen von Segen kann zu dir fließen. Und gleichzeitig kannst du auch zu jeder Zeit in einer Freimütigkeit im Glauben zu ihm kommen, vor den Gnadenthron oder auf den Gnadenthron kommen und bitten und empfangen. Du hast durch das Opfer Jesu diese Freiheit. Diese Gerechtigkeit hat dir diese Freiheit geschenkt. Wir müssen es bloß akzeptieren, müssen es immer wieder hören, annehmen und lernen und aufhören, uns selber zu verdammen oder versuchen, selber zu verbessern. Das klappt einfach nicht. Du wirst nie an ein Ziel kommen. Wenn noch irgendwas zwischen dir und dem Papa steht, dann ist es die Lüge und die Irrlehre, die du vielleicht im Glauben einfach angenommen hast, weil du es nicht besser gewusst hast oder weil du vielleicht auch nicht anders wolltest. Das gibt es natürlich auch. Ja, es gibt Leute, die sind in einem religiösen Zeug so gefangen, denn die kannst die Wahrheit 100-mal sagen, die rücken einfach nicht von dem ab, was sie als Wahrheit meinen, erkannt zu haben. Aber manche Wahrheit ist halt einfach eigentlich eine Lüge. Und das ist das Problem. Aber was soll man da tun? Dann muss man es einfach so lassen. Aber wenn du dich mit dem Evangelium der Gnade beschäftigst und darüber Erkenntnis bekommst und darüber Offenbarung bekommst, dann werden diese Lügen, die sich in dein Herz eingebrannt haben, wieder rausgeätzt, rausgefräst, rausgelasert, wie man es auch nennen will, und mit Wahrheit ersetzt. Ist vielleicht ein Prozess, aber du kannst dir sicher sein, dass das der Heilige Geist macht. Es dauert bloß bei vielen so lange, weil die Christenheit war ziemlich lang damit beschäftigt, so diese Hindernisse aus eigener Kraft zu beseitigen. Mit irgendwelchen Buße und Wallfahrten gehen oder keine Ahnung, was noch alles erfunden haben, um Brücken zu Gott zu bauen, gute Werke zu tun und damit versuchen, diese Trennung von Gott zu überwinden. Und damit hat die Christenheit diese Gnade und dieses Erlösungswerk einfach total übersehen. Der Blick war immer auf die Werke, die Menschen tun. Und die guten Werke, weil sie dann Gott beeindrucken könnten, und die schlechten Werke, ja, weil sie dann mit Gott ärgern und Gott zum Zorn reizen und die Sünden und ja, pipapo. Und da wurden tausende Gründe erfunden, warum Gott jetzt deine Gebete doch nicht erhört. Und vielleicht, wo du noch sündigst und wo du erst noch Buße tun musst und wo vielleicht, ja, der Opa im Krieg was angestellt hat oder keine Ahnung, was alles so gelehrt worden ist. Na, keine Ahnung ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil wir haben das alles gehört früher, was man noch alles tun und lassen muss, damit Gott endlich zufrieden ist. Und ich sagte eins, wenn du an Jesus und sein Opfer glaubst, allein an das und nicht irgendwie andere Zeug dazu mischt, ist Gott zufrieden. Da ist der Papa zufrieden mit dir. Denk wieder an den verlorenen Sohn, wie der zurückgekommen ist, voll Dreck und Speck, voll Sünde und Schmutz. Der Papa hat ihn überhaupt nicht verdammt. Er hat ihn umarmt, er hat sich nicht geschämt, er hat ihn wieder hergestellt, hat ihn gesegnet und hat ein Fest mit ihm gefeiert. So wollte Jesus darstellen, ist unser himmlischer Papa. Aber eben hat sich in den Herzen der Christen so viel anderes Zeug verankert und eingefräst und eingebrannt, dass das fast schon unglaublich klingt. Ja, aber ich muss doch irgendwas leisten, um Gott zu gefallen, meinen die meisten. Aber wie hat einmal jemand gesagt? Ja, aber die 10 Gebote sind doch auch von Gott. Ja, das stimmt schon. Aber die Zeit der 10 Gebote ist vorbei. Schon 2000 Jahre vorbei. Und die Leute predigen immer noch die 10 Gebote. Huiuiui. Obwohl die Bibel klipp und klar sagt, dass man unter den Fluch gerät, wenn man versucht, mit den Geboten Gerechtigkeit zu erlangen. Ha, schlimm, ne? Ja, und die Christen bemühen sich deshalb wohlmeinend und es reicht halt einfach nicht. Der Segensfluss kommt nicht in Gang und sie stehen vor einem riesen Fragezeichen. Was mache ich bloß falsch? Was ist los mit mir? Was ist los mit Gott? Liebt er mich nicht? Das sind dann die Fragen, die dann auftauchen. Und mit dem ganzen Zeug, was da den Christen eingeimpft wurde, hat man eines getan. Man hat dem Verkläger der Brüder, das ist der Satan, man hat ihm Kanonenfutter gegeben, um mit diesem Kanonenfutter auf die Christen zu schießen. Die Christen selber haben ihm die Munition geliefert mit diesen falschen Lehren. Und dann schießt der Verdammniskanonensalven auf die Christenheit ab und alle sind total am Boden zerstört und alle sind so betrübt und alle liegen am Boden und jetzt müssen wir noch mehr Buße tun und jetzt müssen wir noch mehr und jammern und klagen bei Gott. Und sie sehen nicht mehr den Lichtglanz des Evangeliums. Sie sehen nicht mehr die Gnade. Und der Heilige Geist wird somit auch betrübt, vielleicht sogar verscheucht. Und religiöse Geister schaffen sich Raum in Christenheiten. Üble Sache. Deshalb predige ich immer dieses Evangelium der Gnade und der Gerechtigkeit aus Glauben. Weil diese dicken Mauern, die in den Herzen der Christen da errichtet wurden, einstürzen müssen. In die tiefsten Schichten des Herzens müssen wir eindringen, muss das alles rausgeschmissen werden, damit der Gedanke nicht mehr einmal mehr kommt. Oh, ich könnte ja noch irgendwo irgendwie ein Sünder sein. Nein, weil Jesus keiner war und weil du seine Position bekommen hast. Ja, das ist die Botschaft der Gnade. Und das ganze Zeug hat so viel Unglauben in den Christen freigesetzt und der hat sich breit gemacht. Das müssen wir, legen wir ab. Wir suchen nicht mehr und wir fragen nicht mehr, was haben wir noch gerade falsch gemacht, weil Gott uns nicht segnet. Das ist genau das Pferd von hinten aufgezäumt. Das ist genau das, wo sich der Hund selber in den Schwanz beißt. Das funktioniert so nicht. Und diesen Teufelskreis durchbrechen wir mit der Wahrheit. Der Glaube an das Opfer Jesu reicht vollkommen aus. Das hat alle Gründe, warum, wieso und weshalb und alle Hindernisse beseitigt. Es ist vollbracht, waren Jesu letzte Worte am Kreuz. Das Erlösungswerk ist vollbracht und deshalb braucht auch du und ich und sonst irgendjemand was dazu zu tun. Und es ist vielleicht eine Frohbotschaft, oder? Wenn dir das einmal bewusst wird, dann fängst du an, dich von innen heraus zu freuen über dieses Evangelium. Du fängst an zu jubeln, zu jauchzen, wie einer, der große Beute gemacht hat. Und du hast wirklich große Beute gemacht. Die größte Beute, die du jemals machen konntest, ist, dieses Evangelium anzunehmen, zu glauben. Versöhnt mit Gott, gerechtfertigt, geliebt und so weiter und so fort. Ich habe es eh alles schon x-mal aufgezählt. Das ist eine Frohbotschaft, nicht eine Drohbotschaft, sondern vorne mit F. Frohbotschaft und die macht froh. Und diese Frohbotschaft ist für die Gemeinde, die ist für die Gläubigen, die ist für das Zeitalter nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung. Und da sind wir ja drin. Das heißt, ab jetzt, müsste Jesus sagen, ab jetzt wird wieder alles anders. Es ist vorbei mit diesem Verdammnisgeplänkel und Versuch, Gerechtigkeit zu erlangen durch Gebote halten und Gesetze zu erfüllen und Opfer zu bringen und was weiß ich, was alles da getan haben. Das ist vorbei. Ein Opfer hat genügt, hat uns mit einem Opfer vollkommen gemacht. Und jetzt wirkt sich diese Gerechtigkeit auf unser Leben aus. Es wirkt sich zum Positiven auf unser Leben aus. Gott hat uns nämlich zum Segen berufen. Und der Segen, wenn kommt, wenn der seinen Raum kriegt in dein Leben, dann verdrängt er das Böse. Dann verdrängt er den Unsegen, den Fluch, die Probleme und das ganze Schlechte und Negative. Dann kommt Erfrischung. Dann wirst du wieder voll Glaubens, voll Heiligen Geistes, voll Freude, voller Freimütigkeit im Gebet zum Papa. Und Zuversicht zieht wieder ein in dein Herz. Gnade und Liebe thront über dir. Was heißt einmal, binde sie um deinen Hals, diese Gnade. Binde sie um deinen Hals, lass sie nicht los. Dann werden auch deine Gebete wieder erhört, weil der Unglaube und der Zweifel und diese Verdammnis sich verflüchtigt haben. Dann kommst du zu deinem Papa und du bittest ihn um etwas und er antwortet dir. Da ist der Block weg, die Blockade weg. Also komm dann immer wieder unter die Salbung, unter die Kraft, unter diese Frohbotschaft, unter die Gemeinschaft mit Jesus. Sei aktiv drin in dieser Gemeinschaft mit ihm. Auch im Gebet mit dem Nachjagen nach der Heiligung, damit sich diese Heiligkeit, die in dir ist, nach außen auch auswirkt und zeigt. Und du wirst ein froher Mensch werden. Frohbotschaften machen frohe Menschen. 1. Petrus 3,9 sagt uns, dass wir berufen worden sind, dass wir den Segen erben. Kannst du mal nachlesen? Weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt, schreibt der Petrus. Und nicht bloß die damals, sondern auch wir heute, die Glaubenden. Wir sind nicht in einer schlechteren Position, bloß weil schon 2000 Jahre vergangen sind. Die Gläubigen sind alle in der gleichen Position. Alle wurden durch das gleiche Blut erkauft. Alle wurden mit demselben Opfer erlöst. Und wir alle sind berufen von Gott her, dass wir Gesegnete sind. Wir sind nicht mehr die Verfluchten, wir sind die Gesegneten. Wir sind die, die lebendig geworden sind. Wir haben wieder Verbindung mit Gott, wir haben wieder Verbindung mit der Kraft des Himmels, mit der Kraft des Königreiches. Also, und ohne die Verbindung oder wenn solche Lügenblockaden und Verdammnis drinstecken, dann kann es nicht fließen. Da ist es ja, ein verstopftes Rohr, wie sagt man, ein Rohrkrepierer. Aber umso mehr du diese Wahrheit, die ich dir heute wieder predige, intus hast und die Freiraum geschaffen hat und das andere aus deinem Herzen rausgewaschen hat, umso größer wird diese Leitung wieder und dann kann der Segen einfach fließen. Sprüche 12,21. Ein wunderbarer Vers, ein wunderbares Versprechen Gottes. Da sagt der Schreiber hier, keinerlei Unheil wird dem Gerechten widerfahren, aber die Gottlosen sind voll Unglück. So, jetzt wenn du weißt und im Glauben das fest hast, dass du dieser Gerechte bist, von dem da steht, dann kannst du doch sehen, dass Gott sagt, keinerlei Unheil wird dir, dem Gerechten, widerfahren. Was sagt man da dazu? Halleluja wahrscheinlich. Ja, also dem Gerechten wird Gerechtigkeit widerfahren und nicht Unheil. Das ist eine wunderbare Aussage. Dir, dem Gerechten, wird auch Gerechtigkeit widerfahren. Und wenn du in einer Situation bist, wo du merkst, hey, ich werde da ungerecht behandelt, dann geh zu deinem himmlischen Papa und sag ihm das und erinnere ihn an sein Wort. Keinerlei Unheil wird dem Gerechten widerfahren. Herr, und hier an diesem Punkt, da wird mir Ungerechtigkeit aufgedrückt, da will man mich über den Tisch ziehen oder bescheißen oder was man immer sagt. Dem Gerechten wird Gerechtigkeit widerfahren und der Herr wird für dich handeln. Und denke nicht, oh ja, das kann Gott jetzt nicht. Er ist allmächtig, es ist Gott, der Allmächtige. Noch ein interessanter Vers aus Kolosser 2,8. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Also nicht Christusgemäß bedeutet nicht auf das Evangelium der Gnade, nicht auf das Evangelium vom Kreuz zu schauen, sondern durch irgendwelche anderen Dinge, Religionen, Philosophien und so weiter, Gesetzeslehren, dass man mit dem, von dem Zeug sich nicht mehr einfangen lässt. Seht zu, dass ich euch niemand einfange. Seht zu, dass du nicht wieder der Lüge glaubst. Seht zu, dass du bei der Wahrheit bleibst, Christusgemäß, dem Evangelium gemäß. Es ist mit so Religionen ganz gemein, weil die klingen oft sehr gut und sehr logisch und schauen nach außen noch sehr gut aus. Aber wenn es nicht das Christusgemäß ist, wenn es nicht ums Evangelium vom Kreuz geht, sondern nach irgendwelchen anderen Überlieferungen und Lügen und Gesetzen und sonst was, dann sieh zu, dass man dich nicht einfängt mit diesem Zeug. Das müssen wir lernen und da müssen wir trainieren. Ich weiß, dass man nicht alles von heute auf morgen wissen kann und glauben kann, dass das ein Prozess ist. Ja, ich bin jetzt über 30 Jahre gläubig und es hat lange gedauert. Es hätte schneller gehen können, hätten wir auch Lehrer gehabt, die das entsprechend gepredigt hätten. Aber naja, war eben nicht so. Aber wir haben uns durchgebissen, wo viele andere vielleicht wieder die Segel gestrichen haben, entweder mit dem Glauben wieder aufgehört haben oder wieder ins Katholische zurück oder einfach in ein religiöses Fahrwasser gelangt sind und immer noch, ja, ich möchte fast sagen, um den Berg Sinai wandern, im Schaukelstuhl sitzen, ein bisschen vorwärts, ein bisschen rückwärts, kann man aber nicht weiter. Und so sagt hier der Hebräerbrief, dass wir die Sinne, die geistlichen Sinne üben sollen. Ich lese mal die ganzen beiden Verse vor. Hebräer 5, 13 und 14. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also, man fängt mit dem Glauben an, man ist noch im Babystadium, im Kleinkindstadium, man kriegt noch Milch auf eine abgereicht, so einfache Lehre, dann ist man aber eigentlich auch noch unmündiger. Aber wer im Glauben wächst und erwachsen wird, der hat dann auch geübte Sinne, geistliche Sinne. Der kann irgendwie unterscheiden, aha, das stimmt und das ist falsch. So ist richtig und so passt's nicht. Und das ist das, was wir lernen müssen, zu unterscheiden, wenn ich so irgendeine christliche Predigt höre, sagt mir der jetzt die Wahrheit oder sagt der irgendein Zeug? Und es ist Gewöhnung. Dass man kann sich natürlich auch an die Lüge gewöhnen. Das ist das Schlimmere. Man gewöhnt sich an die Lüge, man gewöhnt sich daran und meint, die Lüge ist die Wahrheit. Man denkt gar nicht mehr drüber nach, weil in der Gemeinde, wo ich bin, sagen das doch alle. Ja, aber wenn alle die Lüge sagen, heißt es noch nicht, dass die Lüge zur Wahrheit wird. In der Vorstellung vielleicht, aber aus der Sicht Gottes einfach nicht. Die Wahrheit ist du und ich und wir, die wir glauben und uns auf das Opfer von Jesus verlassen. Wir sind gerecht, durch und durch gerecht und heilig durch Jesus. Sündlos, tadellos, unsträflich gemacht durch das Opfer von Jesus. Mit Gott versöhnt, geliebt von Gott, den Segen geerbt, das sind alles frohmachende Botschaften. Heißt natürlich nicht, ja, jetzt kann ich dann tun und lassen, was ich will. Da musste ich schon nach dem dann richten, wie der Geist dich lehrt, von innen heraus. Das ist auch etwas, was man lernen muss und sich gewöhnen dran. Aber es geht nicht mehr nach dem, was auf dem Papier oder auf Stein gemeißelt geschrieben steht. Ja, das ich vergleiche oft einmal, es ist so wie jemand, der gewohnt ist, sich an einem Geländer festzuhalten, dass er nicht stolpert, dass er nicht fällt. Das ist vom Gesetz, im Geschriebenen loszulassen, ist für Christen oft so wie das Treppengeländer loszulassen und auch ohne Geländer über die Treppe zu marschieren. Und auch das kann man üben und auch das, an das kann man sich gewöhnen. Und dann geht es viel besser und schneller. Und so lernen wir die geistlichen Dinge, wir gewöhnen uns an die Leitung und Führung durch den Geist und brauchen nicht mehr das Gebot und das Gesetz. Und was sagt denn jetzt da meine Gemeindeleitung dazu? Wir sollen uns vom Geist Gottes leiten lassen. Also Jesus hat mir gesagt, die sind die Kinder Gottes, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Und das ist eine tolle Sache. Der Heilige Geist ist uns nämlich deshalb gegeben. Die Christenheit hat gemeint, ja, wenn ich irgendwo gefirmt oder konfirmiert bin oder sonst was, dann passt es schon. Ja, erlebt habe ich den Heiligen Geist zwar eigentlich nicht, aber das ist ja falsch. Wo wäre dann der Heilige Geist? Wenn wir nicht erleben, du kannst den Heiligen Geist erleben, dafür ist er da. Er ist unser Helfer, unser Beistand, unser Lehrer, unser Ermutiger. Er ist die Kraft aus der Höhe, die uns geschenkt wurde. Es hat einen Sinn, deshalb hat der Herr uns den Heiligen Geist gegeben. Der Heilige Geist ist auch der, der Wunder wirkt, der heilt, der die Herzen reinigt, der dir die Wahrheit offenbart. Also vertraue auf ihn. Gott liebt dich mehr, als du dir selber das vorstellen kannst. Denk über seine Liebe nach, wie er dich umarmt, wie er dich nicht verdammt, wie er gar nicht an deine schlechten Dinge sieht, weil er sieht Jesus in dir. So viel wert ist ihm dieser Glaube an das Opfer von Jesus. Denn er selbst hat das größte Opfer gebracht. Der Vater im Himmel hat das größte Opfer gebracht. So ein Opfer hat kein Mensch gebracht. Er hat seinen eigenen, einzigen, geliebten Sohn geopfert. Und noch dazu in einer Art und Weise, die man sich fast nicht grausamer vorstellen konnte. Wer den Film Die Passion gesehen hat, der kann sich ein bisschen was vorstellen, wie grausam dieses Opfer wirklich war. Und das hat er wegen dir getan, damit du geliebt bist. Und deshalb bist du so geliebt, weil du das angenommen und akzeptiert hast. Also preis den Herrn, er ist wirklich gut. Eine frohmachende Botschaft. Nimm diese Botschaft auf, beschäftige dich damit, zieh sie auf dich. Du bist der Glaubende, du bist der, für den er es getan hat. Sei geduldig, in aktiver Geduld. Lass es wirken in dir, es wird Veränderung bringen. Stell dich nicht unter das Gesetz, das nur Druck ausübt. Du musst dich selber verändern oder so. Verlange es, dass der Herr es tut. Lass es zu, wenn es kommt. Arbeite dann nicht dagegen. Und du wirst immer mehr den Segen Gottes auch in deinem Leben erleben. Wenn der Fluss einmal so richtig flutscht, dann willst du gar nichts mehr anderes. Dann freust du dich wie einer, der große Beute macht. Psalm 119, 162. Dann jetzt wollen wir noch einen Lobpreis machen. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen froh geworden und fröhlich um auch einen fröhlichen Lobpreis mit mir zusammen machen.